Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Sean Murphy gegen Mark Williams, das ist das Finale des Gian Grand Prix. Klingt jetzt erstmal nach einem phänomenal tollen Schlagabtausch zweier Top-16-Spieler, aber ist tatsächlich nach der Turnierwoche so ein bisschen ein kleiner Downer. Warum wir das so sehen hier bei Total Clearance, oder vielleicht sieht Kati das gar nicht so wie ich, darüber werden wir sprechen und das tun wir natürlich hier genau bei Total Clearance. Hallo Kati.
Hallo Christian. Ja, also ich kann jetzt nicht von einem Downer sprechen, wenn Gary Wilson nicht im Finale zu sehen ist, bin ich ganz ehrlich. Also das ist bei mir schon ein Grund zur Freude. Nein, also wie schön, dass Gary Wilson wieder so in Form ist und hier so toll gespielt hat, bis zum Halbfinale, eigentlich auch im Halbfinale, ganz ehrlich, hat auch eine Total Clearance gemacht, was will man mehr. Aber ja, Sean Murphy, unser Wiederholungsfinalist und Mark Williams gegen Daniel Wells, da hätte ich mich für den Daniel schon auch sehr, sehr, sehr gefreut, wenn er ins Finale gekommen wäre. Also da bin ich bei so einem halben Downer, ehrlicherweise. Genau, ja, also schön, dass wir wieder zurück sind beim Profi-Snooker, wobei wir haben auch Ergebnisse aus Wunsdorf, ne, vom ersten Grand Prix, da werden wir nachher auch nochmal zurückkehren an meinen neuen Lieblingsaustragungsort. Nee, stimmt gar nicht, aber einen meiner neuen Lieblingsaustragungsorte.
Das machen wir auf jeden Fall, aber wir müssen erstmal über Gian reden und wenn ich sage, es ist ein Downer, dann meine ich das vor allem, weil es eine Serie zerstört hat, nämlich die Tatsache, dass wir bei jedem Turnier in dieser Saison, und das waren immerhin sechs, bei jedem Turnier unterschiedliche Finalisten hatten und Sean Murphy hat jetzt natürlich dafür gesorgt, der stand ja erst bei den British Open im Finale, hat sogar gewonnen, dass diese Serie gerissen ist. Mark Williams ist Finalist Nummer 13 in dieser Saison, aber Sean Murphy hat die Serie zerstört und Gary Wilson ist eigentlich auch ein ganz interessantes Stichwort, denn Kati, wer hat denn die meisten Centuries bisher gespielt in dieser Saison? Ich weiß gar nicht.
Das ist eine Statistik. Ich habe mich weggeschmissen, als ich das gesehen habe. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nichts mehr mit mir anfangen. Wirklich. Es geht ja auch drum, wer schafft als erster 100 Centuries in dieser Saison. Ne? Da gibt es ja auch nochmal einen großen Bonus dafür. Und da tweeten die den Zwischenstand und auf Platz 1 Gary freaking Wilson. Ich konnte nicht mehr, Christian. Wie kann das sein? Was ist hier los? Verstehst du? Gary Wilson, was? Der Judd Trump und all die Serien-Century-Leute hat er auf die Plätze verwiesen. Gary Wilson führt diese Liste an. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich habe alle Emotionen gleichzeitig gefühlt, als ich das gesehen habe. Und so viele Emotionen habe ich beim Snooker schon lange nicht mehr gefühlt. Zumindest beim Profi-Snooker. Also, das hat wirklich was mit mir gemacht, dieser Post.
Zumindest ist er inzwischen ja überholt worden von seinem heutigen Gegner, den er hatte im Halbfinale in Gian, nämlich von Sean Murphy. Zwar hat Gary Wilson da auch ein weiteres Century gespielt, aber Sean Murphy derer Dreie. Und das gleich noch mit jeweils Total Clearances. Also das war ein hervorragendes Halbfinale, was sich die beiden da geliefert haben. Und eine insgesamt wieder mal famose Turnierwoche für Gary Wilson. Also nach dem Sieg gegen Ronnie O'Sullivan könnte man ja eigentlich sagen, und jetzt hier Halbfinale und Century-Liste so weit vorne. Ja, also eigentlich kann er jetzt auf dem Höhepunkt seiner Karriere aufhören dann, oder?
Das stimmt, aber der wartet wahrscheinlich noch die Scottish Open ab. Da ist ja jetzt auch dann Quali, glaube ich, schon in der kommenden Woche. Also ja, also ich glaube, vorher geht das gar nicht, dass Gary Wilson aufhört. Und schön, dass du das Match gegen Ronnie O'Sullivan auch nochmal angesprochen hast. Ne? Da hatten wir jetzt keine extra Sendung zu, aber es war fantastisch. Also Ronnie hatte ja selbst in der Woche wieder angedeutet, was er so kann, ne? Und dass mit ihm zu rechnen ist. Und Gary Wilson hat das an sich abtropfen lassen, hat da losgelegt mit grundsolidem Breakbuilding, hat jeden Frame, den er gewonnen hat, mit einem Break von deutlich mehr als 50 Punkten gewonnen, hat zwei Century Breaks gespielt und Ronnie O'Sullivan, ja, kam nicht so richtig rein ins Match, ne? Und Gary Wilson kann da wirklich extrem stolz auf sich sein, dass er das mit 5-2 gewonnen hat gegen Ronnie O'Sullivan. Ja, also das ist wirklich eine Top-Leistung und konnte er jetzt nicht ganz bestätigen gegen Sean Murphy, aber ich will ihm da auch keinen allzu großen Vorwurf machen, ne?
Nee, man kann ihm wirklich keinen Vorwurf machen, denn Sean Murphy, was auch immer er im Moment tut, und er scheint ja eine ganze Menge mit Peter Ebdon zu tun, es ist auf jeden Fall absolut richtig, was er macht, denn auf dem Tisch ist im Moment kaum ein Rankommen an ihn. Und das hat sich ja vor allem auch in einem Match niedergeschlagen, was jetzt schon ein paar Tage her ist, nämlich bei seinem 5:0 gegen Kyron Wilson im Achtelfinale, wo er nur 6 Punkte davon entfernt war, einen Rekord, nämlich Punkte ohne Gegenpunkt in Folge zu brechen. Das hätte noch ein bisschen länger gehen müssen, das Match. Aber der spielt unfassbar gut, steht jetzt zum zweiten Mal in Folge schon wieder im Finale. Also Sean Murphy, um den wir uns ja zu Beginn der Saison noch Sorgen gemacht haben, zwecks seines Top-16-Platzes, im Moment eigentlich der konstanteste und beste Spieler der Saison bisher.
Ja, das ist schon ein bisschen traurig, oder? Christian, da geben wir uns die ganze Zeit Mühe und analysieren und dann macht der Sean Murphy Sachen und plötzlich zweifelt keiner mehr an seinem Top-16-Status. Ja, und die Folgen waren schon wieder umsonst. Nein, also das wirklich, das unterstreicht echt, wie er sich da wieder aufgebaut hat, der Sean Murphy. Und dieses Match gegen Kyron Wilson, ich meine, Kyron Wilson hat keinen Ball gelocht. Also 533 Punkte zu 6. Und diese 6 Punkte, das war ein Foul beim letzten Stoß von Murphy, das war einfach ein bisschen dumm, ne? Ganz ehrlich. Kyron Wilson hat im Grunde nur den Anstoß gespielt im Wesentlichen. Und Sean Murphy hat alles andere alleine gemacht. Ja, gegen jemanden, der kürzlich Weltmeister war, der auch die letzte Saison mitgeprägt hat. Also Wahnsinn. Das war wirklich Disco ja. Inferno Sean Murphy. Und gegen Kyron Wilson, da darf man jetzt nicht so drüber lesen, weil wir denken auch nochmal ans Masters zurück, oder? Wir denken ans Masters-Finale, wir denken an das Interview, wir denken an das Drama, ja, um die Aufwärmsession quasi. Wir denken an diese ganze Geschichte, an dieses, ja, im weiten Teil auch ehrlicherweise unnötige Drama zu Beginn der WM. Also das ist ja auch kein ganz unbelastetes Duell zwischen den beiden, was da 5:0 an Sean Murphy ging. Und jetzt gegen Gary Wilson mit einem 6:4, mit 3 Total Clearances, also das, einem Maximum-Versuch, der nicht geklappt hat. Was ist los? Lassen wir etwas nach. Ne? Aber ansonsten mit wirklich sehr, sehr gutem Snooker. Und Gary Wilson, wie gesagt, hat versucht, da dran zu bleiben, hatte auch seine Phase, als er mal 3 Frames in Folge gewann. Aber dann wurde er auch einfach von Sean Murphy über 3 Frames mit 0 Punkten aus dem Spiel genommen. Das ist ein Sean Murphy, da ist nicht mehr so dieses Sperrige dabei, ne? Weil auch die kleinen Kontakte auf dem Tisch jetzt plötzlich besser klappen. Das ist irgendwie so ein bisschen feingeschliffener, was der im Moment spielt. Oder Christian, macht dir das auch Spaß?
Ja, Spaß macht's absolut. Mein Problem mit Sean Murphy ist halt nur gerade, dass er sich so ein bisschen abseits des Tisches nicht ganz so toll verhalten hat in den letzten Jahren, kann man jetzt sagen, vor allem mit seinen Aussagen teilweise. Und da ist mir das ein bisschen, mag ich nicht ganz so. Aber auf dem Tisch, was er da im Moment macht, absolut fantastisch anzuschauen. Und vor allem, wenn man sich so mal ein paar Statistiken anguckt, auch in Richtung Kyron Wilson, dann sieht man da, der profitiert im Moment noch von seinen 50.000 Pfund vom Viertelfinale in Saudi-Arabien. Aber Kyron Wilson nur die Nummer 14 der laufenden Saison, Judd Trump nur die Nummer 40, also die beiden Dominatoren der Vorsaison machen eine ganze Menge falsch im Moment, hat man das Gefühl.
Ja, und gleichzeitig habe ich auch nicht so das Gefühl, ich wüsste so genau, was sie falsch machen, ne? Weil sie haben ja jetzt eigentlich nicht plötzlich das Snookerspielen verlernt, aber so richtig läuft es nicht. Ich bin gespannt, wie sie damit umgehen werden. Jetzt gerade eben Kyron Wilson mit dieser extra bittere Niederlage gegen Sean Murphy, Judd Trump, bei dem es auch wieder gar nicht gelaufen ist. Also, ja, das wird spannend, das weiter zu beobachten. Apropos spannend, Christian, ich muss noch einmal kurz hier zu Sean Murphy gegen Gary Wilson zurück, nämlich Frame 8. Ja, weil wir haben jetzt schon über die ganzen Breaks geredet, aber noch nicht über den 8. Frame, der ja durch ein, also da ging es ja mal knapp zur Sache. Und der ging letztlich an Sean Murphy. Gary Wilson hatte eigentlich die Chance, sich den noch zu holen. Und dann kam ein Foul zur Unzeit. Ja, also da habe ich schon wirklich, habe ich mitgelitten mit dem Gary Wilson unfreiwilligerweise. Wer nicht mitgelitten hat, war unser Kommentatorenteam. Das blieb in Deutschland einfach unkommentiert, weil Gary Wilson hatte Grün ja gelocht, aber dass dann ein Foul passiert ist auf Blau währenddessen, das blieb unbeachtet. Auch, dass der Schiedsrichter das Foul angesagt hat und so, das blieb unbeachtet. Ich meine, das war ein absoluter Schlüsselmoment, wenn du mich fragst, dass da dieses Foul passiert ist, ja. Was ja wirklich den Unterschied dann, also das Potenzial hatte, den Unterschied zu machen zwischen einem Ausgleich von Gary Wilson, einem erneuten, oder eben einem Davonziehen von Sean Murphy. Also da dachte ich mir, ne, da haben sie sich auch kurz ein Schläfchen gegönnt. Kann ja auch sein, ne, nach diesen ganzen flüssigen Breaks und so, es passiert mal, aber ich habe so ein bisschen darauf gewartet, dass jetzt hier die dramatische Reaktion kommt, da kam nichts. Aber die dramatische Reaktion kam von Sean Murphy, der hat sich den Frame geholt und dann aber auch von Gary Wilson, fand ich das super stark, da dann nochmal die 74 hinterher zu werfen und eben nicht irgendwie sich den blauen Ball zu schnappen und den in die Ecke zu pfeffern, weil er sich da so blöd bewegt hat und zu diesem Foul geführt hat. Also das war schon stark. Und wie gesagt, dann kam halt die 141 von Sean Murphy, weil wenn man Sean Murphy ist, möchte man ein Match halt dann auch so beenden. Und so kam es dann auch.
So kam es auch und damit steht Sean Murphy im Finale und wird dort, vor allem mit seinen Leistungen, die er jetzt diese Woche wieder gezeigt hat, auch als Favorit reingehen, auch wenn sein Gegner, glaube ich, jemand ist, dem das herzlich egal ist, wer da am anderen Ende des Tisches steht und welche Form der gerade hat. Es ist Mark Williams und der hat mal wieder die Chance, der älteste Turniersieger eines Ranglistenturniers zu werden, was er ja bei der Weltmeisterschaft im Finale gegen Zhao Shetong noch verpasst hatte. Diese Woche habe ich das Gefühl, noch gar nicht so viel über Mark Williams geredet. Ich glaube, einmal nach seinem Match gegen Barry Hawkins kann es sein, oder wo wir zumindest aufs Match gegen Barry Hawkins vorausgeschaut haben. Ansonsten ist er wieder so ein bisschen unterm Radar gefloatet hier, hatte mit Daniel Wells aber einen Halbfinalisten, dem das Turnier in Jian anscheinend sehr gefällt, denn der stand auch letztes Jahr im Halbfinale. Und was ich bei Daniel Wells interessant fand, das war wieder mal so ein Match, wo ich am Ende dachte, da war so viel mehr drin. Also gerade zu Beginn war das ja sehr katastrophal, was da beide phasenweise gespielt haben. Und in den Momenten, genau da, hätte Daniel Wells einfach mehr draus machen müssen.
Das ist richtig, das ist richtig. War ja auch der Sieger im absoluten Sympathie-Underdog. Wir freuen uns drüber. Abwechslung im Snooker-Viertelfinale gegen Liam Pullen. Ne? Das war das erste Viertelfinale für den guten Liam. Was für eine Woche auch für ihn. Und ja, also das ist doch super. Was er auch gezeigt hat, aber es hat dann halt nicht ganz gereicht gegen unseren Daniel Wells, der ja eben auch so ein Sympathieträger ist, also wie gesagt, wer den einmal erlebt hat, der ist einfach Fan vom Daniel Wells. Ja, und so hat sich eben Daniel Wells dann doch durchgesetzt gegen den Liam Pullen. Es passiert, ne? Der kam auch immer stärker ins Spiel rein und hat sich dann das nicht mehr nehmen lassen. Gegen Mark Williams hat er sich's nehmen lassen. Du hast es schon angesprochen. Und das Match, gut, sagen wir es mal so. Und ich fand das toll, wie Harry Weber das auch gesagt hat. Na, die lassen uns Zeit, um da reinzugleiten in dieses Match. Ja, also irgendwie sind sie selbst gefühlt nie richtig reingeglitten in dieses Match. Also die haben sich zu viel Zeit dafür gelassen. Das war schon ein bisschen grausam teilweise anzusehen. Und das war ja auch noch das erste Halbfinale, also das, wofür man richtig früh aufstehen musste, also für Sonntagsverhältnisse. Also die Langschläfer waren heute definitiv besser bedient. Die beiden Halbfinals hätten nicht unterschiedlicher laufen können. Ne? Also über das, ich will gar nicht besonders lang drüber sprechen. Ich habe schon mich mit Grausen abgewendet, um das mal wieder, die Phrase mal wieder hier zu bedienen, im dritten Frame. Weil da hätte Daniel Wells den, ich weiß nicht, 6-mal gewinnen müssen, aber einmal mindestens. Und er ging an Mark Williams. Also da ist der eine Ball dann, ach, das tut mir jetzt noch weh. Er hat sich dann aber gefangen. Das finde ich ja immer wirklich bewundernswert. Dann zu sagen, okay, also ich hätte jetzt gerade diesen Frame gewinnen müssen, habe ich nicht. Jetzt gewinne ich die zwei nächsten. Das war schon wirklich respektabel. Dann ist allerdings Mark Williams aufgewacht, ne, und hat dann aus einem 2-3 ein 6-3 gemacht. Der hat dann nicht mehr zurückgeschaut. Aber wir hatten wirklich einen Frame, Frame 6, Mark Williams mit 59 Punkten, Daniel Wells mit 23. Also das sagt eigentlich wirklich schon viel aus über dieses Match. Er hat dann auch noch einen Century Break gespielt, eine 129. Wir wollen jetzt nicht zu sehr meckern, aber wir wollen eigentlich schon ein bisschen meckern, weil das war von der Performance her eines Halbfinals nicht würdig. Da habe ich in Wunstorf heute bessere Snooker im Stream gesehen. Also genau, der Tag dort fing etwas später an, aber ich hoffe, da haben außer mir noch mehr Leute auf den YouTube-Livestream da umgeschalten, weil also das war es nicht, Freunde. Also ganz ehrlich, das war es nicht.
Also zumindest hat es ja dafür gesorgt, dass die Pause zwischen den beiden Halbfinals nicht allzu lang war, weil gefühlt war das Match zwischen Mark Williams und Daniel Wells 10 Minuten vor Beginn von Sean Murphy gegen Gary Wilson erst zu Ende. Also das war auf jeden Fall nicht ganz so überragend, aber Daniel Wells hat davor ja sehr gut gespielt. 5-2, wie gesagt, gegen Liam Pullen, davor 5-2 auch gegen Robert Milkins. Und meine Güte, wie viele Centuries spielt er? Also Daniel Wells, wirklich wieder eine unfassbar gute Leistung, auch wenn es jetzt wieder nicht fürs Finale gereicht hat, aber macht einfach Spaß, dann so eine Geschichten auch zu sehen und gerade nach dem, was ja dann auch manch andere Topspieler so über ihn gesagt haben, gerade auch mit seinen Versuchen wieder zurückzukommen und er hat jetzt vor kurzem ja auch gesagt, dass er jetzt ein Jahr lang trocken ist, was man ja auch durchaus positiv sehen kann oder auch unbedingt positiv sehen muss. Ja, also da ist eine ganze Menge, was der auch einfach durchgemacht hat und insofern einfach eine schöne Geschichte.
Super schöne Geschichte, lang möge sie weitergehen und ich hoffe einfach bald auf ein Duell gegen Ronnie O'Sullivan, wo der Daniel Wells dann seine 3 Centuries in Folge wieder auspackt und damit das Match gewinnt.
Und wir werden gucken, ob Sean Murphy, übrigens ja der Spieler des Monats September und mausert sich jetzt ja schon wieder zum Spieler des Monats Oktober, wobei ich das Gefühl habe, eigentlich geht der Titel doch immer einfach nur an den Sieger, der einem so gerade einfällt, der letzte Woche gewonnen hat. So habe ich zumindest das im Gefühl. Auf jeden Fall, ich glaube, Kati, Sean Murphy ist schon der Favorit morgen. Ne? Also klar, Mark Williams, dem ist immer alles zuzutrauen. Aber so wie der Peter Ebdon-Trainer-Dampflok-Zug von Sean Murphy gerade läuft, da geht eigentlich nichts anderes.
Ja, da ist wenig Kraut gegen gewachsen. Also wenn jemandem was einfällt, dann vielleicht Mark Williams. Wir wissen, dass er sich nicht beeindrucken lassen wird von dem, was Sean Murphy da veranstaltet in die eine oder andere Richtung. Aber das ist schon, also es wäre jetzt blöd, irgendwen anders als Sean Murphy als Favoriten da auszumachen. Also wir sind gewagt mit unseren Vorhersagen, aber ganz ehrlich, wer Ding Junhui schlägt, der muss sich, und Gary Wilson, ja, der muss sich eigentlich den Titel hier holen, Sean. Aber wäre ein bisschen schade für die Abwechslung, ne? Dann würden wir von der abwechslungsreichsten Saison aller Zeiten, dann hätten wir jetzt einen Doppelsieger hintereinander. Also in dem Sinne, vielleicht macht es auch Opa Williams, wir werden es beobachten müssen.
Das Lustige ist ja, seitdem der Ding Junhui-Fluch beendet ist, funktioniert der ja auch überhaupt nicht mehr. Ne?
Gar nicht.
Seitdem ist ja quasi das Thema komplett vom Tisch. Auf jeden Fall wird morgen das große Finale steigen. Fragt uns nicht, warum auf einem Montag, wir wissen es nicht.
Wirklich
aber
nicht.
Es wird so sein. Sean Murphy gegen Mark Williams. Aber wie gesagt, es wird nicht nur in Gian Snooker gespielt, sondern ich hoffe, ihr habt unsere Folge von heute Vormittag auch gehört. Wenn nicht, hört sie bitte noch. In der neuen Academy von Felix Frehle läuft der Grand Prix oder lief der Grand Prix, denn er ist inzwischen, wenn ich es richtig gesehen habe, beendet. Und es ist ja eigentlich, manchmal schreibt die Geschichte ja fantastische Geschichten. Was könnte es für ein passenderes Finale geben in der Akademie von Felix Frehle als Felix Frehle gegen seinen Schützling Alex Widow? Also das ist doch wie gemalt, oder?
Das ist irgendein Drehbuch der Snooker-Götter. Das kann man sich doch nicht ausdenken anders. Fantastisch. Ja, das war das Finale Felix Frehle gegen Alex Widow. Es ging bis in den Entscheidungsframe. Alex hat gewonnen mit 3-2. Sein Höchstbreak im Finale eine 66, aber Alex hatte im Halbfinale bei einem sehr souveränen 3-0 gegen Roman Dietzl auch noch einen Century Break gespielt, eine 107, damit auch sein erstes Turnier Century Break in der neuen heimischen Akademie. Und ja, Felix hat seines Zeichens wirklich da schon zwei Entscheidungsframes hinter sich gehabt, hatte erst Manuel Ederer, brauche ich nicht viel zu sagen, geschlagen mit 3-2, und dann noch Richard Wienold, ebenfalls mit 3-2, hat zweimal einen Highbreak von 66 gehabt. Das ist irgendwie das Break des Tages, das neue, also ich glaube, das mittlerweile häufigste Break dort wahrscheinlich von mehr als 50 Punkten dürfte jetzt die 66 sein, nachdem die jetzt irgendwie jeder mal gespielt hat. Faszinierend ist, also es war, was für ein Tag, was für ein Tag. Felix Frede gegen Alex wieder im Finale. Und da mag man sich jetzt denken, warum freuen die sich jetzt da so hart? Also, okay, aber ich meine, Alex Widow steht gefühlt neben Grand Prix im Finale und das stimmt auch. Und hallo, der Mann hat gerade erst eine Bronzemedaille bei den World Games geholt und so. Das ist jetzt nicht die Überraschung des Jahrhunderts, dass er im Finale steht. Aber Felix, wir wissen alle, wie fantastisch der spielen kann, aber das hat er nicht besonders oft getan in letzter Zeit. Der musste das GST-Finale auslassen. Ich meine, der hätte auch nicht Bundesliga bisher gespielt diese Saison. Also das ist einfach im Grunde so ein bisschen ein Kaltstart gewesen. Kann mir jetzt auch nicht vorstellen, ja, dass er besonders viel Zeit hat zum Trainieren, beziehungsweise hat er das auch gesagt im Interview. Hat jetzt in den letzten Wochen mal wieder angefangen, aber ganz ehrlich, also da ins Finale zu kommen, mit dem Draw gegen Ederer, gegen Wienold. Also ich meine, wo sind wir denn? Das ist wirklich ein absolutes Märchen, dass das geklappt hat. Und für die beiden natürlich ganz besonders. Also da waren bestimmt ein Haufen Freunde und Familienangehörige da für dieses Finale. Hat man andeutungsweise auch im Stream gesehen. Also wie besonders für die beiden. Und ja, also das hätte man sich jetzt nicht schöner malen können und das ist auch einfach so verdient. Das ist so verdient, dass das Wochenende jetzt so geendet hat. Also ja, ich komme gar nicht drauf klar, Christian. Also wie schön bitte.
Absolut. Und dann lass uns kurz noch nach Albanien wechseln oder nach Australien, je nachdem. Denn Q-Tour wurde auch noch fleißig gespielt. In Sydney gab es das vierte Event schon, der Asien-Pacific Q-Tour, und der Titel ging zum zweiten Mal in dieser Saison an Vinnie Calabrese, der ja auch Dauerbrenner ist dort, also dort dürfte die Tourkarte dann auch wieder in seine Richtung gehen. Die Frage ist dann halt immer, ob es die Leute dann annehmen, ist eine andere Frage. Ich bin auch sehr gespannt, haben wir noch gar nichts von gehört, ne? Ob Igor Figueiredo seine annehmen wird. Ich gehe davon aus, wahrscheinlich auch nicht. Und Q-Tour in Albanien, das dritte Event der europäischen Q-Tour, ging an Simon Blackwell mit 4-3 in einem sehr nervösen Decider gegen Mark Joyce, gerade erst zu Ende gegangen. Dieses Turnier, also da bleibt in dieser Saison die Spannung durchaus erhalten. Wir hatten jetzt bei allen Events unterschiedliche Sieger bei der Q-Tour in Europa. Darf gerne so bleiben.
Ja, absolut. Ich meine, wir freuen uns auch alle über das Turnier dann in Leeds, oder? Das wird bestimmt auch ein Q-Tour-Highlight. Sehr vernünftig, dass das jetzt in Albanien stattfand, zeitgleich. Teilweise, die Leute sind ja hin und her gesprungen zwischen, ne, der EM und dem Q-Tour-Event. Also das sind doch eigentlich gute Aussichten. Ich habe mir auch zwischendurch gedacht, Mensch, wärst du mal nach Albanien gefahren? Weil ich meine, der Riesenpool da, oder Christian, das kommt schon wirklich gut rüber. Aber dann habe ich mich halt doch für Wunsdorf entschieden, ne? Und habe es nicht bereut, keine Sekunde. Nee, also ja, interessantes Finale. Bin irgendwie froh, dass Flo Nüssle diese Saison wirklich nicht auf der Q-Tour ist, weil das wäre jetzt auch wieder so ein Finale gewesen, hätte ich mir gedacht, ja gut, jetzt hat irgendwie der Simon Blackwell gewonnen, na toll, ne? Aber solche Gefühle liegen uns fern, diese Saison, deswegen herzlichen Glückwunsch an Simon Blackwell.
Und mal nicht Peter Lyons, der fürs Aufsehen gesorgt hat, aber immer noch die Nummer 1 in den Rankings ist, also die Tourkarte, naja, wir werden sehen.
Aber für Umut läuft es nicht gut, ne?
Das muss man
vielleicht auch noch sagen an der Stelle. Hat jetzt gegen Ashley Carty gewonnen wäre schön gewesen. Relativ früh auch im Turnier, und das ist natürlich jemand, gegen den kann man verlieren, aber halt nicht, wenn man auf die Main Tour will. Das ist halt die traurige Wahrheit, ne? Ja. Man kann nie jemandem den Vorwurf machen, dass er das eine Match jetzt gegen den verloren hat, aber gegen jemanden, der so gut spielt und der auch so viel Erfahrung mitbringt, Aber das, solche Matches müssen gewonnen werden, wenn man halt diese Tourkarte haben will. Das ist schon ein bisschen bitter, wie schlecht das diese Saison läuft. Also und auch so ein krasser Kontrast, ne?
Genau, der Kontrast zu dem, was er auf der Main-Tour zeigt, ne? Weil er ist ja Nachrücker in sehr vielen Matches, einfach wegen dem, was er in der Q-School gezeigt hat. Und auf der Main-Tour spielt er richtig gute Matches teilweise und hat einige Matches erst im Decider verloren, sich ja qualifiziert für Saudi-Arabien, genau. Also es läuft auf der Main-Tour einfach deutlich besser, aber das Problem ist, diese Matches geben ihm nicht die Tourkarte.
Ja, traurig. Also da muss mehr kommen von Umid. Wir bleiben natürlich dran, aber im Moment gibt es nicht so viel zu berichten.
Ja, und wir bleiben auf jeden Fall dran und wir schauen, wie das weitergeht. Morgen, wie gesagt, das Finale in Jian. Danach geht es weiter mit der Qualifikation für die Scottish Open und wir hören uns dann natürlich hier morgen dann auch wieder mit der Zusammenfassung des Finals. Sean Murphy gegen Mark Williams in China.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.